Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnau Aargau-Solothurn, das Thema hinech. Im Fall Lucy fällt jetzt nur noch das Urteil. Gespannt ist man vor allem darauf, ob der Täter lebenslänglich verwahrt wird. Eine wichtige Rolle bei dieser Frage spielen Gutachten. Später in der Sendung reden wir darum mit jemandem, der so Gutachten macht. Auch der Kanton Solothurn will jetzt eine saubere Energie fördern. Neu hat man für das eine Koordinationsstelle. Im Kanton Aargau gibt es eine neue Idee für eine Asylunterkunft. Bremgarten wäre doch ideal, heisst es beim Kanton. Das Wetter morgen zuerst Nebel, dann viel Sonne bei 12 bis 16 Grad. Am Mikrofon ist Barbara Mattis. Der Prozess im Fall Lucy ist vorbei. Jetzt wartet man auf das Urteil, das sollte heute oben etwa um 8 Uhr rauskommen. Die Anklage lautet auf Mord und die Verteidigung akzeptiert das. Eigentlich ist nur noch die Frage wirklich offen, wie lange man den Täter einsperrt. Der Remo Vitelli war für uns an diesem Prozess dabei und fasst die zwei Prozesstage zusammen.
Für den Staatsanwalt ist der Fall klar. Das war Mord. Kaltblütig und extrem brutal. Der Täter hat das aus purem Egoismus gemacht. Darum fordert der Staatsanwalt die allerhöchste Strafe, die in der Schweiz überhaupt möglich ist. Lebenslänglich Gefängnis, also 20 Jahre, und nachher soll der Täter verwahrt werden. Auch das lebenslänglich, was würde heissen bis zum Tod, oder auch bis er alt und gebrechlich ist und sicher nicht mehr gefährlich. Der Verteidiger akzeptiert den Vorwurf Mord und probiert gar nicht erst, zum Beispiel auf vorsätzliche Tötung zu gehen. Schließlich hat der Täter ja zugegeben, was er gemacht hat. Aber die Verteidigung will erstens eine weniger harte Strafe, 18 Jahre statt 20, und vor allem, der Mann soll nicht gerade lebenslänglich verwahrt werden und er brauche eine Therapie. Vielleicht gebe ich auch gleich noch eine Chance, die psychische Störung zu behandeln. Lebenslänglich verwahren im Sinne der Verwahrungsinitiative kann man nur Täter, die als nicht therapierbar gelten. Ob der Mann, der die Lucy umgebracht hat, in diese Kategorie gehört, darüber ist viel diskutiert worden im Gerichtssaal. Zwei psychiatrische Gutachter haben ausgesagt, sie stellen keine gute Prognose für den Täter, aber klipp und klar gesagt, mal, der gehört lebenslänglich verwahrt, haben sie eben auch nicht. So haben auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung die Aussagen gerade grundverschieden interpretiert. Das Gericht muss jetzt entscheiden, welche Interpretation das die plausiblere ist. So oder so, der Täter wird voraussichtlich verwahrt. Die Frage ist einfach, ob von Anfang an lebenslänglich. Aber sogar sein Verteidiger hat gesagt im Gericht heute, der Täter kommt sicher sehr lang nicht mehr frei. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass irgendwann ein Psychiater die Verantwortung auf sich nimmt und den Mann entlässt.
Die Urteilseröffnung fängt um 6 Uhr an. Weil im Saal keine elektronischen Geräte erlaubt sind, geht es aber voraussichtlich bis etwa um 8 Uhr, bis man das Urteil und die Begründung kennt. Wir kommen aber vorher noch einmal auf das Thema zurück. Später in dieser Sendung schauen wir das Thema Verwahrung noch etwas genauer an. Cleantech, ein Schlagwort, das gang wie mehr Schlagzeilen macht. Ein Schlagwort, das sich jetzt auch die Solothurner Regierung auf die Fahne schreibt. Die Solothurner Wirtschaftsförderung soll nämlich alle die miteinander vernetzen, die etwas zu tun haben mit dieser sauberen Technologie. Die Andrea Affolter berichtet.
Cleantech, das ist ein weiter Begriff. Cleantech steht ganz einfach gesagt für Produkte oder Dienstleistungen, die es möglich machen, mehr zu produzieren mit weniger Energie und die dabei auch noch weniger kosten. Nachhaltigkeit verbunden mit Rendite, sozusagen. Anders geht es heute nicht mehr, sagt Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Esther Gassler.
Wir wissen, wir können nicht mehr einfach verschwenderisch umgehen mit der Energie. Wir müssen die Energie effizient nutzen, wir müssen den Prozess überprüfen. Wir müssen aber auch innovativ sein und schauen, was könnte man in einem Unternehmen eben auch anders, schlauer machen. Und das ist das Gebot der Stunde.
Darum soll die Solothurner Wirtschaftsförderung als zentrale Anlaufstelle jetzt all die zusammenbringen, die irgendetwas zu tun haben mit Cleantech. Kleine oder mittlere Unternehmen, die sich oder ihre Produkte weiterentwickeln wollen und Fachleute, die helfen mitdenken und können sagen, wie es geht. Der Patrick Roth ist zum Beispiel so einer. Er geht bei den Firmen vorbei und sucht mit ihnen zusammen nach neuen Produkten. Nach Produkten, die der Cleantech-Markt danach verlangt und die Solothurner ihr Wissen einbringen können. Ein Beispiel.
Bei den Windkrafträdli muss man einen neuen Qualitätsstandard anbringen. Und es ist ein grosser Wachstumsmarkt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn die Windparks gerade, beispielsweise auf dem Meer raus, mit Salzwasser, mit Wind, mit Wetter und so weiter, dann ist natürlich die Qualität der Komponenten ein entscheidender Faktor, dass die möglichst reibungslos laufen. Und genau dort hat unsere Präzisionstechnologie in der Schweiz eine Chance, als Komponentenhersteller für beispielsweise den einen Bereich Windkraftanlagen.
Neue Produkte entwickeln, das ist die eine Seite von Cleantech. Die andere ist, Abläufe in den Unternehmen besser machen. Der Markus Krack ist Spezialist dafür an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Auch er geht in den Firmen vorbei und zeigt, wie die cleverer produzieren
könnten. Ein einfaches Beispiel wäre, wo kann ich teures Material durch günstigeres Material ersetzen, wo kann ich durch leichteres Material Gewicht sparen und somit Energie sparen.
Noch steht Cleantech auch im Kanton Solothurn ganz am Anfang. Und ausser Industriebrachen, wo der Kanton besonders gerne solche Unternehmen herstellen will, ist noch nicht gerade viel rum. Immerhin, der Kanton macht den ersten Schritt, als Ziel kommen aber müssen die Unternehmen selber.
Speziell Geld ausgeben tut der Kanton Solothurn übrigens nicht für die Cleantech-Strategie. Die Koordination der einzelnen Angebote und die Nachfragen, die laufen über das Budget der Wirtschaftsförderung. Und neue Strukturen aufbauen tun wir ja nicht, heisst es beim Kanton, nur zusammenbringen, was sowieso schon da ist. Mehr zum Thema mit ausführlichen Interviews findet ihr bei uns im Internet unter www.regionaljournal.ch. Der Kanton Aargau bringt einen neuen Vorschlag für eine Asylunterkunft, nämlich die Kaserne vom Waffenplatz Bremgarten. Gefallen ist der Vorschlag im Zusammenhang mit der neuen Liste vom Verteidigungsdepartement vom Bund. Im Aargau sind die Militäranlagen Bruck, Ottmarsingen und Bettwil auf dieser Liste, im Kanton Solothurn das Hellköpfli. Beide Kantone können mit dieser Liste aber nicht viel anfangen. Ottmarsingen zum Beispiel hat man angeschaut, das sei aber viel weniger geeignet als Bremgarten, wo nicht auf der Liste ist, sagt der Balzbruder, Mediensprecher vom Aargauer Sozialdepartement.
Wir haben im Zusammenhang mit dem Besuch von der Anlage in Ottmarsingen auch eine Anlage im Bremgarten, das Truppenlager, angeschaut. Wenn man schon von Unterkünften redet, die nutzbar wären, dann wäre es gescheiter, wir würden über Unterkünfte von der Art des Truppenlagers Bremgarten reden.
Weiter kritisiert der Balzbruder, wie die Standorte auf die Liste gekommen sind. Der Bund hat nach zwei Kriterien ausgesucht, welche Unterkunft ist weniger als 50% belegt und wo hat sicher 50 Bett. Die Solothurner Kantonspolizei hat zwei Jugendliche verwünscht, die rund 70 Mal eingebrochen sind und dabei einen Haufen gestohlen haben. Passiert ist das alles in der Region Erlinsbach. 40 Straftaten sind auf Solothurner Boden, 30 weitere auf Aargauer. Die beiden jungen Männer sind in Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen, in Clubhäuser und Schulhäuser. Dort haben sie Sachen gestohlen im Wert von mehreren 10'000 Franken. Sie müssen jetzt vor einen Jugendanwalt. Gerade auf frischer Tat ertappt worden sind zwei Brecher zu Windisch. Laut der Aargauer Kantonspolizei hocken die zwei jetzt in Untersuchungshaft. Eine Serie von Einbrüchen hat es in der Region Brugg gegeben, eine andere in der Region Rotrist. Im Moment werden auffallend viel eingebrochen, heisst es bei der Polizei. Es sind verschiedenste Gruppen, die auf die verschiedensten Arten einbrechen, sagt der Sprecher von der Aargauer Kantonspolizei, der Bernhard Graser.
Es dunkelt mir, früher haben wir diese Phänomene viel mehr können abgrenzen nach Saison. Zum Beispiel vor der Weihnacht haben wir hauptsächlich die Dämmerungseinbrecher gehabt. Dann zum Beispiel in der Sommerzeit, wenn Ferien waren, haben wir die klassischen Tageseinbrecher gehabt. Die Phänomene haben sich aber in der letzten Zeit angefangen zu überlagern. Wir haben zwar schon mehr Dämmerungseinbrüche gehabt, Ende Jahr, aber wir haben auch nach wie vor deren Jetzung. Wir sehen aktuell auch deren Nachteinbrüche, den sogenannten Feisterbohrer, dann auch durch den Tag. Also da haben wir überhaupt keine Abgrenzung mehr.
Und wegen dem gäbe es auch die Häufung von Einbrüchen. Allein in letzter Woche waren es in Aargau 36 Einbruchdiebstähle. In 21 Minuten ist es 6 Uhr, hier im Regionaljournal Aargau Solothurn auf DRS1. Wir kommen zurück zum Thema vom Tag zum Mordprozess Lüssi am Bezirksgericht Baden. Ab dem 6. hat der Richter vom Bezirksgericht das Urteil bekannt. Dabei ist vor allem offen, wie lange das der Täter hinter Gitter muss, ob zeitlich begrenzt oder für immer. Verwahrung auf immer, was das heisst, darüber redet jetzt der Andreas Kapal mit dem Lutz-Peter Hirsemenzel. Er ist Forensiker und leitender Arzt bei dem psychiatrischen Dienst vom Kanton Solothurn.
Lutz-Peter Hirsemenzel, Sie haben sicher den Prozess zu Baden, zu Untersiggetal genau gesagt, auch verfolgt. Es ist ein wichtiger Prozess, ein emotionaler Prozess. Sie haben den aus der Distanz verfolgt. Was für ein Mensch, denken Sie, ist der Täter?
Gut, ich kenne hier ja nur einige Mitteilungen aus der Presse. Insofern aus der Distanz kann man natürlich schwer etwas zu sagen. Aber was wir natürlich gehört haben, ist, dass starke Auffälligkeiten im Bereich der Persönlichkeit vorliegen, eine Drogenproblematik besteht und auch Auffälligkeiten im Bereich der Sexualität.
Sexuelle, das ist die Komponente, ist eben eine heikle Frage, weil der Täter das abstreitet. Der Täter sagt, er hätte die Frau, die junge Frau, nur umgebracht, um wieder zurück ins Gefängnis zu gehen, weil dort fühlt er sich sicher. Was halten Sie von so einer Behauptung?
Nun, aus der Distanz gesehen scheint einem das natürlich eine sehr etwas sehr flache und vereinfachte Behauptung, die man so in der Art eigentlich nicht nachvollziehen kann. Aber es fällt den Tätern natürlich in einer solchen Situation auch immer schwer, vielleicht selber zu verstehen, was geschehen ist, und werden nach irgendwelchen Begründungen gefragt, die sie selbst vielleicht gar nicht bringen können. Und dann hört man eben immer wieder auch solche Behauptungen, die so ganz schwer nur nachvollziehbar sind.
Also wo fast nicht können stimmen. Wenn er wirklich nur ins Gefängnis hätte wollen zurückgehen, dann hätte er ja zum Beispiel einfach irgendeine Bank können überfallen oder irgendetwas machen, und dann wäre er auch zurück ins Gefängnis gekommen. Hätte er also nicht unbedingt müssen eine Frau umbringen.
Ja, oder eine viel, viel kleinere Straftat. Also das sind oft so vorgeschobene Begründungen, die jetzt aber im Raum stehen und mit denen sich das Gericht auseinandersetzen muss.
Nochmal zurück zu der Person von dem Täter. Wenn jemand so einen brutalen, so einen bestialischen Mord begeht, ist das in so einem Menschen innen angelegt von Anfang an, oder kommt das erst im Laufe der Zeit dazu?
Ja, wenn ich hier von Auffälligkeiten oder vielleicht auch direkt einer Störung der Persönlichkeit spreche, so hat das in der Regel ein ganzes Bündel von Ursachen. Es gibt bestimmte Anlagefaktoren, und dann gibt es Entwicklungsbedingungen, Kindheit und Jugend, die da weiter zu gewissen Ausprägungen führen können. Und schließlich, nicht zuletzt, gibt es vielleicht dann tatzeitaktuelle Faktoren, die eine Rolle spielten, soziale Faktoren, die es so weiter an Destabilisierung beitragen. Und was wir eben hier gar nicht wissen, wie das ist mit Gewaltfantasien, sexuellen Gewaltfantasien etc. pp., wo wahrscheinlich jetzt angesichts des Prozesses auch noch nicht der Moment ist, wo man wirklich das tiefer ergründen kann beim Täter.
Also ich persönlich würde jetzt einfach sagen, das ist ein krankes Sadist.
Ja.
Wo man eben müsste wegsperren.
Ja, ich denke, jetzt ist ja erstmal, steht jetzt hier die Tat im Mittelpunkt, und man muss die Tat beurteilen, und das Gericht muss sagen und schauen, was für eine Schuld ist hier entstanden und wie ist die Schuld zu sühnen. Und ich denke, das macht es natürlich schwer, auch wenn man jetzt in die Zukunft guckt, sich überhaupt zu überlegen. Ich meine, es wird viel über Therapie jetzt gesprochen und Nicht-Therapierbarkeit, aber erstmal muss jetzt eine Strafe folgen, und sind natürlich alle sehr emotional aufgeladen angesichts dieser Tat und denken hauptsächlich erstmal über die Strafe nach und wie sie auszusehen hat. Also jetzt weniger über etwas, was vielleicht viel mehr viel später in der Zukunft fliegen muss. Überlegungen zur Rückfallgefahr und wie man die allenfalls senken kann.
Was für eine Strafe, dass der Täter sollte überkommen, da ist sich die sogenannte Volksseele, das Volk, eigentlich einig. Wasser und Brot bis ans Lebensende einsperren und den Schlüssel wegrühren, das sind so Sachen, wo man jetzt hört, dass das Volk, sagen wir mal, einmal auf der Straße, sagt ganz klar, hinter Gitter und nie mehr rauslassen.
Ja, das sehe ich auch so. Das sieht man auch in vielen Leserberichten oder Lesermeinungen. Und ich denke, es ist auch verständlich, wenn man sich anschaut, was das für eine schreckliche Tat ist und dass einen das emotional sehr anberührt und dass man entsprechend auch eben da die Vergeltung sehen will oder eine Strafe so hoch wie möglich, so hoch als wie nur möglich sich am liebsten vorstellt.
Das verstehe ich
sehr gut.
Bei so einer schrecklichen Tat kommt eben die Vergeltung an erster Stelle. Man will nicht verstehen, warum, sondern man will einfach die Vergeltung. Der Ruf nach der Todesstrafe habe ich auch in vielen, vielen Leserbriefen gelesen.
Ja. Ich habe das nach Todesstrafe habe ich jetzt hier noch nicht gelesen in dem Zusammenhang, aber es kann mir gut vorstellen, dass auch solche Vorstellungen dann auch immer wieder aktuell werden.
Die Frage, die wir vorher im Bericht angesprochen haben, ist ja, hat der Prozess praktisch dominiert. Die Tat ist unbestritten, der Täter hat da zugegeben. Es geht nur noch um die Frage, kann man ihn therapieren oder nicht? Heisst, kann man ihn, muss man ihn auf lebenslänglich einsperren oder kann man ihn vielleicht irgendwann in ein paar Jahrzehnten wieder rauslassen? Therapierbar oder nicht, warum ist diese Frage so schwierig zu beantworten? Zwei Gutachter haben versucht, haben viel gesagt, aber die Frage, der Täter ist therapierbar oder nicht, haben sie nicht beantwortet. Warum ist es so schwierig?
Ich denke, die Schwierigkeit liegt vielleicht daran, dass man häufig so in Kategorien Ja oder Nein denkt, schwarz oder weiß, schuldig oder nicht schuldig. Therapierbar, untherapierbar und dass das eben der menschlichen Wirklichkeit so gar nicht gerecht wird. Und dann muss man eben abstufen. Und ich glaube, so wie ich das in der Presse gelesen habe, haben die Gutachter doch sehr dezidiert gesagt, wie sie die Situation sehen, dass er im Moment und innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 10 Jahren nicht therapierbar ist oder nicht genügend therapierbar ist, dass man aber nicht vorhersagen kann, wie das vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussehen wird. Ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich klare Aussage.
Ist das wirklich unmöglich? Kann ein Experte, können Sie unmöglich sagen, wie so ein Täter vielleicht in 20 Jahren sein wird? Ist das gar nicht möglich?
Das wird man so nicht sagen können. Das ist ein bisschen wie Wetterprognose, nicht? Für morgen kann ich es noch sehr sicher sagen. In einer Woche wird es schon schwierig. Wenn man sich mich jetzt fragt oder einen Meteorologen fragt, wird es in einem Monat an dem Dienstagmittag regnen, dann wird man sich schwer tun. Und dann wird man sagen, eher nicht oder eher doch. Und so ist es hier auch mit den Kriminalprognosen. Je weiter das in der Zukunft liegt, umso mehr spielen Faktoren eine Rolle, die wir heute noch gar nicht übersehen können und von denen wir nichts wissen. Aber und aus der Erfahrung weiß ich, es gibt Täter schwerster Delikte, die sich erstaunlich veränderungsresistent zeigen und keine Entwicklung durchmachen. Und andere, bei denen macht es plötzlich mal Klack und die lassen sich auf einen therapeutischen Prozess ein.
Aber das lässt sich nicht voraussagen, bei wem das so oder so läuft.
Ich glaube nicht, dass man das voraussagen kann. Und dazu ist jeder Mensch auch zu sehr unterschiedlich von jedem anderen Menschen.
Aber wenn man einen ganz schlimmen Gewalttäter, wo man muss sagen, der ist wirklich krank, bis ins Mark, gewalttätig, gefährlich, es gibt es da die Möglichkeit zu sagen, der wird immer und bleibt immer so, wie er ist.
Ich glaube nicht, dass man das machen kann. Aber man kann natürlich sagen, und das ist dann eben eine juristische Aufgabe, wieder zu sagen, vielleicht bei der Straftat muss die Strafe so aussehen, dass zum Beispiel jemand eine lebenslange Strafe bekommt und keine zeitlich begrenzte Strafe.
Lebenslänglich verwahren ist ja erst möglich seit der Verwahrungsinitiative. Vorher hat es die Möglichkeit gar nicht gegeben. Die Verwahrungsinitiative ist heute noch umstritten. Warum ist eigentlich die umstritten? Hat das damit zu tun, dass man eben nicht genau sagen kann, wie sich ein Mensch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren entwickelt?
Ich denke, das hat gerade auch damit zu tun, aber es gibt verschiedene Kritikpunkte, die auch damals ja, soweit ich weiß, die politischen Instanzen dazu brachte, auch die Fachgesellschaften eher zu sagen, man sollte die Verwahrungsinitiative nicht annehmen. Sie wurde gleichwohl vom Volk so durchgebracht. Es hat damit etwas zu tun, dass man eben so lange Diagnosen oder so lange Prognosen bezüglich der Behandelbarkeit gar nicht treffen kann. Ja, denke ich, das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt sind Menschenrechtsüberlegungen, die in die Richtung gehen, dass man sagt, es muss immer auch noch irgendwo auch für einen Verurteilten und Eingesperrten die vage Hoffnung bleiben können, dass er wieder freikommen könnte. Ohne dass das heißen muss, dass man ihn sicher wieder frei lässt. Aber die Hoffnung, die Möglichkeit muss noch irgendwo bestehen. Das gehört mit zu einem humanitären Rechtssystem.
Im Moment ist es einfach schwierig, in so einem Fall vom humanitären Rechtssystem zu reden, wenn man gesehen hat, oder wenn man sieht oder gehört, was der alles gemacht hat. Also da haben die Leute auf der Straße, die Volksseele, hat einfach kein Verständnis denn für das.
Das verstehe ich in dem Moment sehr gut, weil die Emotionen, wenn man die Tat ansieht, die gehen eben eine ganz andere Richtung, die machen einen selber aggressiv und das verlangt dann auch nach aggressiven Handlungen oder nach aggressiven Reaktionen von Seiten des Staates. Ich denke, das ist normal. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man sollte vielleicht über einen Straftäter reden, der heute 50 ist, von 30 Jahren eine ganz schwere Tat begangen hat, dann zeigt das ja, wie man dann plötzlich auch Dinge wieder anders sehen könnte.
Ein Täter, der dauerhaft nicht therapierbar ist, kann lebenslänglich verwahrt werden. Das heisst es im Schweizerischen Strafgesetzbuch, Artikel 64 Absatz 1 bis, eben seit 2007 in Kraft. Was heisst eigentlich dauerhaft? Dauerhaft ist ja so ein dehnbarer Begriff. Ich persönlich stelle mir unter dauerhaft immer und ewig vor. Bis ans Lebensende. Fertig. Das ist dauerhaft. Aber wenn ich so ein bisschen höre, was dauerhaft alles kann heissen, dann ist das ziemlich gummig. Das kann 20, 30, 40 Jahre, je nachdem sein.
Ja, das ist ein Begriff, den der Gesetzgeber gewählt hat und ich wüsste jetzt auch keine juristische Auslegung. Das macht es auch mir als Arzt schwer zu sagen, was ist hier genau gemeint. Da kann ich Ihnen auch keine gute Begründung geben.
Einer von den Experten hat ja dann eben gesagt, es wäre jetzt eigentlich mal an der Justiz, den Begriff dauerhaft zu definieren.
Ja, aber wahrscheinlich wird es nur dann zur Definition kommen, wenn entsprechende Rechtssachen bis zum Bundesgericht hochgehen und dann dort entschieden werden und dann dort einmal eine Definition stattfindet. Also solange wird man in einer gewissen Unsicherheit leben oder einer gewissen Schwierigkeit in der Interpretation dieser Wörter oder dieses Gesetzes.
Also es ist schwierig für Sie als Forensiker. Sie tun ja auch nicht sagen, lönt der frei oder behalten der dahin. Sie tun ja nur Ihr Gutachten machen und eine Entscheidungsgrundlage liefern. Also Sie tun nicht entscheiden, wer rauskommt und wer nicht.
Genau. Wir sind Gehilfen des Gerichtes als Gutachter. Wir setzen unser medizinisches Wissen, stellen dieses medizinische Wissen dem Gericht zur Verfügung. Aber wir treffen keine Entscheidungen, weder bezüglich Maßnahmen, die angeordnet werden, noch Maßnahmen, die aufgehoben werden. Das sind immer Juristen oder Gerichte, die hier letztlich zuletzt das Sagen haben, die auch jederzeit das Recht haben, die Möglichkeiten bei Gutachten nachzufragen oder zu gucken, wenn sie Gutachten nicht nachvollziehen können, ein weiteres Gutachten einzuholen. Das übersieht man immer leicht in Diskussionen, wo es so scheint, als ob immer der Psychiater der wäre oder der Gutachter, der alles entscheidet. So ist es keineswegs.
Machen Sie sich da das Ganze nicht ein bisschen einfach? Sie sagen jetzt einfach, es ist nicht mein Bier, also ich mache ja nur Grundlagen geben, um können entscheiden. Aber ich als Jurist, sage ich jetzt einmal, als Richter, muss mich auf etwas können abstützen und das ist eben das Gutachten von Ihnen.
Richtig. Und es sind aber noch viele andere Sachen. Sind ja auch die Strafuntersuchung, das, was man ihm vorwirft, vieles, was eine Rolle spielt, die Strafermittlungsergebnisse und wo dann das psychiatrische Gutachten ein Teil unter vielen ist.
Im Nachhinein, nach dem schrecklichen Tötungsdelikt, ist im Kanton Aargau vieles passiert. Man hat Bewährungshilfe auf eine neue Bewährungshilfe professionalisiert. Wäre so etwas wie eben das Tötungsdelikt Lüssi, hätte man das können verhindern, wenn quasi eben zum Beispiel die Bewährungshilfe anders organisiert gewesen wäre oder wenn man ein bisschen besser auf den Täter aufpasst hätte?
Das kann man so im Nachhinein nicht sagen. Man ist natürlich im Nachhinein immer schlauer und sieht, wo etwas nicht gut ist oder ob nicht optimal ist oder hätte besser oder anders sein können. Und häufig ist es dann eine Kette von verschiedenen Gegebenheiten, von verschiedenen Schwachstellen, die zusammenkommen. Aber ich denke, die Veränderungen, die man jetzt gemacht hat, sind sehr positiv und helfen in dem Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, nämlich der Nachsorge, auch nach Entlassungen zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung zu führen. Und das ist natürlich etwas, muss man schon sagen, dass die Justiz sich immer sehr auch mit den finanziellen Mitteln auf die Strafanstalten und das Wegschließen konzentriert. Aber die Prävention, auch die Rückfallprävention bezüglich der Betreuung und auch Kontrolle der Strafentlassenen. Ich denke, da ist noch ein weites Feld, was unbedingt weiter ausgebaut werden muss, auch in anderen Kantonen.
Eben Prävention, Sie sprechen das an, das Wort, ist ein bisschen ein beliebiges Wort, Prävention. Wenn Sie denn präventiv verhindern, dass ein Täter wie der so etwas begeht?
Nun ja, also bezüglich, wenn man natürlich einen Ersttäter hat, da kann man es schwer verhindern, wenn man von dem erstmal noch sonst gar nichts weiß. Und dann gibt es eben die Täter, die schon mal in Erscheinung getreten sind mit Gewaltdelikten. Und da ist es eben schon so, dass man heute da zunehmend professionalisiert, mehr Kontrollen macht und auf eine engere Begleitung auch schaut, auch nach Verbüßen einer Strafe.
Oder man lässt ihn nicht raus. Er ist aufgrund von irgendwelchen günstigen Prognosen, hat man ihn in die Freiheit entlassen, hat nicht zu wenig aufgepasst auf ihn, aber man hätte ihn ja gar nicht zählen rauslassen.
Ja, in dem Fall war es so, ich kenne jetzt nicht alle Details, aber bis zum letzten Tag war er eingesperrt oder in der Maßnahme drin, die hat in der Maßnahme bleiben können. Und dann hat man ihn aus der Maßnahme entlassen müssen, aus der Einrichtung. Gesetzlich gab es da gar keine anderen Möglichkeiten, egal wie die Prognose war in dem Fall. Zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Maßnahme. Oder ja, das ist hier ein spezifisches Problem, wo man dann Frieda fragt, wo hat der Gesetzgeber, hätte vielleicht etwas anders machen können. Aber für diese Maßnahme, die er damals erhalten hatte, war das so, dass man ihn dann hat entlassen müssen.
Auch mit dem Risiko, dass er eben rückfällig ist und etwas Schreckliches begeht.
Ja. Es ist übrigens, wenn ich das nochmal sagen darf, es ist so, als Gutachter begutachte ich viele Straftäter, auch viele Gewaltstraftäter, und bei vielen stelle ich eine ungünstige Prognose. Gleichwohl gibt es dann häufig eine befristete Haftstrafe und dann kommt es irgendwann zur Entlassung. Egal, wie die Prognose ist. Das ist eben auch Teil unseres Rechtssystems.
Der Fall Lucy, heute Abend wird das Urteil bekannt gegeben. Die Frage ist, lebenslängliche Verwahrung oder nicht? Was ist Ihre Prognose? Wie dürfen die Richter heute Abend entscheiden?
Ich denke, von dem, was ich weiß, wird das Gericht nur schwer eine lebenslange Verwahrung aussprechen können.
Also Sie haben das Gefühl,
anders in dem einen Fall, der bislang in der Schweiz zu einer lebenslangen Verwahrung führte, wo die Gutachter sagten, er ist dauerhaft oder auf lange Zeit nicht therapierbar, hat man hier eben auch angesichts des jungen Alters, denke ich, festgestellt, dass man das heute nicht sagen kann.
Eine klare Prognose. Lutz-Peter, hier ist ein Menzel. Danke vielmals, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, und hier damit zurück, Barbara Mattis.
Danke.
Das Gespräch mit dem Forensiker Lutz-Peter Hirsemenzel von dem Psychiatrischen Dienst von Kanton Solothurn hat Andreas Gapaul geführt. Alles zum Fall Lucy findet ihr bei uns im Internet. Dort haben wir ein Dossier zusammengestellt. regionaljournal.ch. Der SRF Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist 5:53 hier ein Überblick über die wichtigsten Themen von heute in der Region. Im Mordfall Lucy wartet man auf das Urteil. Das soll noch heute zu oben kommen, vermutlich um die 8. Heute hat noch der Verteidiger sein Plädoyer gehalten. Er hat 18 Jahre Gefängnis gefordert und dass man es mit einer Therapie probiert. Das, weil der Täter eine schwere Jugend hatte. Unter anderem ist er als 11-Jähriger sexuell missbraucht worden. Der Staatsanwalt hat gestern 20 Jahre Gefängnis und eine lebenslange Verwahrung gefordert. Der Kanton Solothurn setzt auf Cleantech. Das heisst, er will die KMU fördern, die die Energie effizient nutzen. Gleichzeitig sollen auch die Unternehmen Hilfe bekommen, die Cleantech-Projekte entwickeln. Die Solothurner Wirtschaftsförderung soll darum neu alle zusammenbringen, die im Bereich Cleantech arbeiten, KMU, Fachhochschulen und Spezialisten. Der Kanton Aargau bringt einen neuen Vorschlag für eine Asylunterkunft, nämlich die Kaserne vom Waffenplatz Bremgarten. Gefallen ist ein Vorschlag im Zusammenhang mit der neuen Liste vom Verteidigungsdepartement vom Bund. Im Aargau sind die Militäranlagen Brugg, Ottmarsingen und Bettwil auf dieser Liste, im Kanton Solothurn das Hellköpfli. Beide Kantone können mit dieser Liste aber nicht viel anfangen und wollen lieber eigene Ideen weiter anschauen. Und jetzt die Wetterprognose mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht kühlt es in den Tälern auf etwa minus 1 bis 4 Grad ab. An den Hanglagen oben und auf den Hügeln bleibt es milder mit etwa 6 Grad. Morgen kommt die Sonne wieder, allerdings an den meisten Orten nicht von Anfang an. Es hat nämlich Nebel oder Hochnebel rum, Die Obergrenze liegt vermutlich so etwa im Bereich von 1000 Meter. Aber der Nebel löst sich vom Bernbiet her langsam auf. An den meisten Orten wird es so um Mittag um sonnig. Zum Teil zäher könnte es im Zurzibiet sein, dann könnte es eventuell Nachmittag werden, bis sich die Sonne zeigt. Es wird wieder mild. Je nachdem, wie lange das die Sonne scheint, kommen die Temperaturen am Nachmittag auf etwa 12 bis 16 Grad. Und auf dem Weissen Stein oben ist es sehr mild mit 14 Grad. Am Freitag ist es wieder sonnig. So den Aren nach kann es am Morgen zuerst Nebel haben, aber der löst sich gleich auf und dann scheint auch die Sonne. Es ist weiterhin mild. Am Nachmittag gibt es 14 bis 18 Grad.
Das war die Obensendung vom Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendung der Stefan Ulrich, am Mikrofon Barbara Mattis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.